Einen wunderschönen guten Morgen. Wir beenden mit dem Gottesdienst heute diese Predigtreihe, die ja Stefan mit uns begonnen hat über den Jakobusbrief. Und wir haben ja den Predigttext schon gehört. Ich habe es jetzt mal so formuliert: Glaube und bete. Ich möchte den Text gleich nochmal lesen. Diesmal noch nicht nach der Luther-Übersetzung, sondern nach der Übersetzung Neues Leben, damit wir nochmal den Text so vor uns haben. Das sind also die letzten Verse in diesem Brief des Jakobus. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennet einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Liebe Brüder, wenn einer unter euch den Weg der Wahrheit verlässt und sich verirrt und ein anderer bringt ihn wieder zurück, könnt ihr sicher sein, wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Sünden außer Kraft. Soweit unser Text und vielleicht haben Sie es bemerkt, ich habe in diesem Text mal so ein paar Worte, immer wenn das Wort Beten und Gebet vorkommt, ein bisschen hervorgehoben. 7-mal, bei Luther sogar 8-mal kommt das Wort Beten vor. Und darum ist es vielleicht heute gut dran, zum Abschluss dieses Briefes darüber etwas tiefer sich Gedanken zu machen. Es sind 5 kurze Gedanken, die ich mit Ihnen aus diesem Text heraus etwas anschauen will. Ich beginne mit einer für mich sehr tief treffenden Erfahrung der letzten Monate. Ich kannte diesen Pfarrer bereits als jungen, begabten Pfarrer in Württemberg, in einer Gemeinde Walheim bei Biedigheim, Besigheim in der Nähe von Stuttgart. Er wurde mit jungen Jahren, er war gut 30, Schriftleiter eines Heftes, das für jeden Sonntag für Pfarrer eine Predigthilfe vorbereitete, mit mehreren Seiten, Erklärungen, Beispielen, Ablauf, Impulsen, zur Vorbereitung für Pfarrer, für Gottesdienste. Auflage über 2000. Hunderte, tausende Pfarrer haben mit dieser Hilfe gearbeitet. Wir mit unserem Verlag, ich war damals beim Henster Verlag, haben das veröffentlicht. Ich gehörte mit zum Herausgeberkreis. Wir haben uns immer wieder getroffen und haben das Heft weiterentwickelt. Und es gibt es seit vielen Jahren. Doch dann erfuhr ich vor einigen Monaten von seiner schweren Erkrankung. Seine Familie, seine Verwandten, natürlich die Gemeinde, viele Pfarrer haben für ihn gebetet. Und dann schrieb er in diesem Heft mit diesem bezeichnenden Titel Zuversicht und Stärke. Und ich zitiere ihn jetzt. In den vergangenen Monaten war ich durch Gottes Gnade trotz Chemotherapie bei guten Kräften. Inzwischen ist es leider so, dass die Therapien nicht wirklich Wirkung gezeigt haben, sodass die Metastasen in meinem Körper gewachsen und nun auch auf die Lunge übergegangen sind. Dieser Befund hat mich darin bestärkt, keine weiteren Therapien in Anspruch zu nehmen. Mein Leben und mein Körper liegen, wie eigentlich schon immer, aber jetzt noch einmal viel deutlicher, allein und ganz in Gottes Hand. Er wird entscheiden, wie viel Lebenszeit er mir gewährt und ob er sich doch noch durch ein Wunder verherrlichen wird. Als dieser Text etwa vor 2 Wochen in diesem Heft erschien und ich ihn auch hier bekommen habe, war Christian schon gestorben. Haben hier glaubende Menschen zu wenig gebetet? Nicht intensiv genug, nicht so, wie es hier in Jakobus 5 steht, die Gemeindeältesten kommen und beten über ihn. Haben wir nicht, und die, die es wussten, seine Familie, seine Verwandten, die Gemeinden, die Gemeindeleitung, die Mitarbeiter in der Kirchengemeinde, vertrauensvoll genug gebetet, dass es so geändert hat? Oder hat Jakobus hier vielleicht am Schluss dieses Briefes doch ein bisschen den Mund zu voll genommen, zu überzeugt geschrieben, was eben doch nicht immer geschieht, dass ein Mensch, der betet und über dem gebetet wird, gesund wird? Dieser Text hier in Jakobus 5 ist eine einzige Ermutigung zum Beten. Aber wäre die Ermutigung nicht viel stärker, wenn jedes unserer Gebete erhört würde? Wäre es nicht gerade dann der Beweis, dass Gott lebt und dass er eben Gebet erhört und dass es sich lohnt zu beten? Und doch wissen wir alle, dass es nicht so ist. Dass Beten keine Garantie ist zur Erfüllung unserer Wünsche. Und deswegen lohnt es sich heute noch mal etwas genauer hinzuschauen, was uns Jakobus hier in diesen Versen sagt. Das Erste, beten in allen Fällen. So beginnt dieser Abschnitt. Also beten, um es klar zu sagen, ist nicht nur was für sonntags, für den Gottesdienst. Vielleicht bestenfalls noch etwas für aussichtslose Notfälle, wenn mir keine andere Idee kommt, wenn ich es nicht anders lösen kann, wenn mir keiner mehr zur Seite steht, dann bleibt halt nur noch beten. Nein, Jakobus sagt, in jedem Fall, in jeder Situation, in jeder Lage, ob einsam oder gemeinsam, im Stillen oder laut, hörbar für andere oder nur im Herzen, für andere und für mich selbst, wenn es gut geht und wenn ich Grund zum Danken habe, aber auch in Krisen und in Krankheitszeiten, beten ist für jeden Fall in jeder Situation genau das Richtige. Ist jemand leidend? Was meint Jakobus mit Leiden? Vielleicht ein körperliches Gebrechen, aber vielleicht doch eher auch Anfechtung, dass man nicht mehr so überzeugt ist. Zweifeln. Man leidet dran, dass man das, was man vielleicht mal als Kind, als Jugendlicher so geglaubt hat, nicht mehr so überzeugt glauben kann und will, weil so viele Argumente dagegen stehen und so viele andere nicht glauben und weil es so viel Zweifel gibt, die einen manchmal selbst innerlich umeinander treiben. Oft treibt uns Leid das Schwere ins Gebet. Ja, das darf so sein. Leid, Trauer, Schmerzen, Zweifel, Angst. So sagt hier Jakobus, dürfen wir zum Gebet machen. Wir müssen das, wir sollen das Gott nicht verschweigen. Und die Botschaft, die in diesem Satz hier steht, heißt doch eigentlich nur, Gott hört uns gerne. Aber er will das auch von uns hören. Er will nicht, dass wir es verdrängen. Wir dürfen uns bei ihm aussprechen. Nicht nur wie bei einem guten Freund, dem wir vielleicht auch das eine oder andere anvertrauen. Oder unserem Lebenspartner, unserer Ehefrau, unserem Ehemann. Sondern wir können vor Gott das, was uns umtreibt, auch wenn es unangenehm ist, wenn es mich nicht in meiner Stärke zeigt, dürfen wir Gott sagen. Ist jemand guten Muts, also glücklich, unternehmenslustig, hat was Tolles in der Natur entdeckt, der soll Loblieder singen. Wer Loben und Jubeln verlernt, dessen Glaube steht in Gefahr, krank zu werden. Loben für das Große, das Gute, das allen gilt, oder danken für das, was mir persönlich geschenkt und gegeben ist. Auch das gilt nicht nur für den Lobpreis heute Morgen im Gottesdienst, drei Loblieder singen. Das kann sich durch einen Tag ziehen. Ich mache es oft so, wenn ich im Auto bin. Nicht immer fällt mir die Texte ein, aber manchmal allein so eine Melodie und dann kommt der Text manchmal dazu, dann pfeife ich einfach. Ich pfeife Loblieder, das mache ich gerne. Und das ist ein Grund, warum ich noch kein Hörgerät habe, obwohl meine Frau sagt, ich bräuchte längst eins, weil ich so gerne pfeife und Lieder und mit diesen Melodien Texte verbinde, die mich ermutigen und die mich frohgemut in einen Tag gehen lassen, bei so einem Sonnenwetter wie heute sowieso. Gott danken, was er mir geschenkt hat. Zu Hause, am Morgen, bei Sonne und Regen, im Rückblick mit Dankbarkeit, bei der Entdeckerfreude mitten in der Natur, jetzt im Frühling, wenn wieder Knospen und Blüten hervorkommen und das so richtig schön und zu bewundern ist, bei bewundernswerten Menschen, nach einer bewahrten Autofahrt, danken, Loblieder singen, das rauslassen, dass es uns so gut geht und dass wir so beschenkt sind. Aber auch dieses Dritte, ist jemand krank? Krankheit führt manchmal zur Einsamkeit. Ich kann nicht mehr dorthin, wo ich hin will. Ich bin nicht in der Lage. Ich möchte nicht andere anstecken. Oder ich bin so krank, dass ich gar nicht mehr aus dem Bett kann, aus dem Haus kann. Er soll andere, die für ihn beten, herzurufen. Er soll nicht allein bleiben. Er soll andere beteiligen, dass sie für ihn beten, ihn salben, die Sünden bekennen. Man merkt, es ist nicht so, dass Jakobus sagt, jede Krankheit hat eine Sünde als Ursache. Aber beides kommt manchmal auch zusammen und kann einander bedingen. Und wie gut, wenn wir andere zu uns rufen und sagen, ich habe auch einen Fehler gemacht, bete für mich und dass mir die Vergebung zugesprochen wird. Gerade dann, wenn ich allein bin, weil ich krank bin, soll und darf ich andere herzubitten, mit mir und über mir zu beten. Beten also in allen Fällen. Dann ist in unserem Text gesprochen von dem Gebet des Glaubens. Bete und Glaube habe ich drum das ganze Thema genannt und wir haben vorher auch in den Liedern etwas davon gesungen, dass Beten und Vertrauen zusammengehört. Beten ist Vertrauen. Beten ist nicht ein Fordern, ein Einfordern, aber ein Erwarten. Ich erwarte etwas von Gott. Ich darf und kann gewiss sein, dass Gott mich liebend hört. Oder um es vielleicht auch so zu sagen, den Satz habe ich irgendwo gefunden, der gefällt mir so gut, gerade hier. Gott wird ein Ja zu meinem Gebet sprechen, wenn nicht ein Nein seine Liebe noch größer zeigt. Also das Gebet des Glaubens, des Vertrauens, orientiert sich an Gott, an seinem Willen, an seinen Anliegen. Wir werden nachher zum Schluss miteinander das Vaterunser beten. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, das Vaterunser hat eine Struktur. Und am Anfang, nach der Anrede, gibt es drei Bitten. Da steht nicht gleich, gib uns unser täglich Brot. Da steht nicht gleich, vergib uns unsere Schuld. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das sind die ersten, die wichtigen Bitten des Vaterunsers. Beten also nicht als Selbstzweck, damit es mir besser geht, sondern beten um Gottes Sache, Gottes Willen, Gottes Anliegen, ja, voranzubringen. Darum ist Beten Eine permanente Horizonterweiterung. Ich denke nicht nur an mich, mir, meiner, mich, sondern ich denke an das, was Gott in dieser Welt vorhat. Was Gott in Zukunft für uns vorbereitet hat. Die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt. Die großartige Schöpfung, an der alle teilhaben können, die auf diesem Planet leben. Also immer wieder auch mit dem Gebet den Horizont zu weiten für das, was Gott in dieser Welt vorhat. Es ist die direkte, jederzeit gegebene Verbindung, die ich mit Jesus und mit dem Vater durch das Beten haben kann. Ich stärke also mein Vertrauen in Gott und seine Führung, in seine Zukunft, in seinen Willen, indem ich regelmäßig mit ihm rede. Und so ist es ja auch im Alltag. Ich habe 3 Kollegen. Wir zusammen leiten im Wesentlichen unseren Verband. Jeder hat so einen Schwerpunkt. Wir könnten natürlich sagen, jeder macht seinen Job. Der eine fährt dorthin. Wir haben 6, 7 Städte in Deutschland, wo wir immer wieder hinreisen. Aber es ist so enorm wichtig, dass wir immer wieder uns austauschen. Und das machen wir nicht nur über ein Protokoll oder eine E-Mail. Wir setzen uns zusammen. Der eine erklärt, was dort war, wie das weitergehen kann, welche Alternativen haben, was wir entscheiden müssen, was uns kosten wird. Und wir diskutieren miteinander und reden miteinander. Ja, manchmal 3-mal am Tag gehe ich da in ein Büro, da kommt einer zu mir, um Dinge miteinander zu besprechen. Und je mehr wir miteinander sprechen, je größer ist meine Achtung vor dem, was der andere tut, was er sich schon gedacht hat, oder dass seine Gedanken mir helfen bei anderen Dingen, die ich zu lösen habe. Reden miteinander schafft Vertrauen. Das schafft ein Gemeinsames, das bringt etwas voran. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie Gebet entdecken als etwas, wo wir uns mit Gott verbinden, wo wir mit Gott eins werden, wo wir von Gott was erklärt bekommen. Ein Lied, das wir früher gern gesungen haben, das hatte diesen einfachen Satz enthalten: Beten ist Reden mit Gott und Hören. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, immer zu Gott etwas zu sagen, sondern auch hinzuhören, was Gott mir in mein Herz, in mich hineinspricht. Vertrauen. Das heißt, Beten ist kein Automat. In einen Automat stecke ich eine Münze rein und kann auf irgendeinem Bahnhof unten entweder ein Getränk oder eine Süßigkeit oder Nüsschen oder irgendwas rausziehen, was ich vielleicht für meine Reise brauche und will. Beten ist kein Automat, ich stecke oben rein und ziehe unten meine Wünsche raus, die ich gerne von Gott erfüllt haben möchte. Nein, es geht genauso und zuerst darum, dass sein Name geheiligt wird, dass er bekannt wird, dass sein Reich kommt, dass andere entdecken, wie schön es ist, zu Gott zu gehören, dass sein Wille geschieht zum Guten für die Menschen und für die Zukunft. Das sehen wir auch am Beispiel des Propheten Elia. Er hat gebetet und es hat 3,5 Jahre, das war auch ein Stück Gericht auch für die gottlosen Könige, nicht geregnet. Die Freizeit wird Gelegenheit bieten über diesen Elia, der hier als schwacher Mensch bezeichnet wird. Für mich war das ein großer Prophet, aber hier sagt Jakobus, er war ein schwacher Mensch wie wir. Er war nichts Großartiges. Er ist davongelaufen, als er zuerst dieser Isabel und ihrem Mann so ins Gewissen geredet hat. Dann ist er aus Angst davongelaufen. Da war er nicht stark. Er war feige. Er ist weggelaufen. Aber Gott war bei ihm. Gott hat ihn versorgt. Er hat ihm zu essen gegeben. Nicht gleich wieder, du musst zurück. Nein, er hat ihm zu essen und zu trinken gegeben, hat ihn gestärkt und hat ihm dann auch einen Nachfolger geschenkt. Ja, als Schwache können wir aber voll Vertrauen beten, können wir Gottes Arm bewegen. Wir bleiben immer Empfangende. Aber es ist doch gut zu wissen, von wem wir empfangen, was wir brauchen, was wir haben und was uns Zukunft schenkt. Das Gebet des Gerechten. Das ist auch in unserem Text eine Formulierung, über die ich etwas gestolpert bin. Was ist das Gebet des Gerechten, der für andere betet? Es ist bestimmt nicht der Selbstgerechte. Es ist der Glaubende, Es ist der Glaubende, der Vertrauende, der weiß, ich selber brauche Vergebung. Ich selber brauche den Zuspruch Gottes, dass er mir vergibt, mich gerecht macht. Ich bin nicht der Fehlerlose, der Sündlose, der Perfekte. Wenn ich was bin, dann bin ich der Hilflose, der sich ganz auf Gottes Vergebung und Gerechtigkeit verlässt. Und darum sagt Jakobus hier, der so betet, als der diese Beziehung zu Gott hat, der ein ernstliches Gebet spricht, ein ernstes Gebet, ein echtes, ein inständiges, ein ausdauerndes, ein Gebet, das er mit ganzem Willen spricht, der ist bei Gott an der richtigen Adresse. Dieses Gebet hat, so sagt Jakobus hier oder schreibt er, große Macht. Es kann viel bewirken, so heißt es in unserem Text. Der von Gott Vergebung empfängt, wird befähigt, wieder für andere sich einzusetzen, für andere zu beten, wirkungsvoll für andere vor Gott zu treten. Das passiert nicht immer alles gleich. Es kann Jahre dauern. Ich habe vor Jahren von einem Gottesmann eine Geschichte gelesen. Es war ein deutscher Missionar namens Georg Müller. Ich dachte früher immer, der wäre Engländer gewesen, aber er ist als Missionar nach England und hat dort in Bristol für Kinder, die auf der Straße gelebt haben und keine Eltern hatten, ein Waisenhaus gegründet. Für Hunderte, für tausend Kinder. Und er hatte ein Prinzip. Ich bettle nicht bei Menschen um Geld, ich bitte immer nur bei Gott. Und er hat Dinge erlebt, die sind unglaublich. Aber was mich besonders berührt hat, er hatte zwei Verwandte. Für die hat er sein ganzes Leben, zumindest als er Missionar war, weiß nicht, 30, 40 Jahre gebetet, dass sie auch Jesus kennenlernen und zum Glauben finden. Und es ist Zeit seines Lebens nicht passiert. Und dann stand in diesem Buch, aber glaub 2 Jahre nach seinem Tod sind diese beiden zum Glauben an Jesus gekommen. Unglaublich, dass Gott sich manchmal so lange Zeit lässt oder dass Menschen so lange sich Zeit lassen, auf Gott zu hören, seiner Einladung zu folgen. War sein Gebet umsonst? War es unerhört? Gottes Zeitplan ist nicht unser. Das merken wir immer wieder und das war auch hier so. Ich durfte selber schon erleben, wie Menschen nach monatelangem Gebet gesund geworden sind. Und ich habe mir dann immer vorgenommen, jetzt habe ich 6, 8 Monate, bei manch einem sogar länger, gebetet für ihn. Jetzt will ich auch so lange mich bei Gott bedanken. Ich will keiner sein, der immer nur bettelt und nachher vergisst, wenn Gott etwas getan hat. Und darum gehört Bitten und Danken auch so eng zusammen, dass Gott spürt, es ist uns ernst mit unserem Bitten, aber wir nehmen auch ernst, wenn er Gebet erhört, wenn er ein Wunder tut und wenn er Gebet auch auf unser Gebet hin handelt und wirkt. Noch eins in unserem Text, beten füreinander. Füreinander und miteinander beten. Auch das ist hier in diesem Text betont. Man könnte jetzt hier an dem Text sagen, weil ja diese Kranke die Gemeindeältesten zu sich rufen sollen. Also gemeinsames Gebet ist nur für Gemeindeälteste. Wir haben hier einige sind neu gewählt. Ich glaube, wir haben 6, wenn ich es recht weiß, und unseren Pastor. Eins ist aber ganz sicher, beten ist nicht nur für Gemeindeälteste gedacht. Sondern dieses Miteinanderbeten, wir kennen diesen anderen Vers, wo 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten, dort will ich handeln. Auf diesem gemeinsamen Gebet liegt eine besondere Verheißung. Was ich aber noch viel schöner auch daran finde, wenn ich für einen anderen bete, dann kann ich in meinem Herzen keinen Groll gegen den anderen haben. Wenn ich ernst für einen anderen bete, der mir manchmal Herausforderungen gibt, der mir das Leben vielleicht manchmal schwer macht, kann ich nicht gegen ihn arbeiten, hinter dem Rücken gegen ihn taktieren, ihn schlecht machen bei anderen. Füreinander beten heißt, zu lernen, miteinander auch zu leben. Nicht nebeneinander her, unbeteiligt. Nein, wir sind miteinander unterwegs. Wir tragen Verantwortung füreinander, gerade auch, wenn einer schuldig geworden ist. Er sagt hier ja auch Jakobus, wenn sich einer verirrt hat, sich verlaufen hat, verrannt hat in einer Sache, ja, Grund zum Ärgern ist, ja, abgeirrt ist, dann soll ich beten für andere, dass sie frei werden. Soll dankbar sein, interessiert sein am Ergehen der anderen. Dadurch wächst Gemeinschaft, das verbindet. Es eröffnet unseren Horizont für Gottes Wirken. Ein Freund von mir, wir kennen uns pro Christzeiten, er wohnt hier in Marburg, predigt wie ich heute. Und er schrieb vor ein paar Tagen in einer WhatsApp-Gruppe, die er dafür eröffnet hat und einfach so ein paar Freunde da eingeladen hat, dass durchs Internet eine Gruppe von Christengemeinde aus Pakistan auf ihn aufmerksam geworden wäre und ihn gebeten hat, an diesem Sonntag sozusagen eine Predigt zu halten, die andere Menschen in Pakistan einlädt. Sie haben dafür Plakate gedruckt, die sind sich nie persönlich begegnet. Sie haben vielleicht nur gemerkt, der leitet ein christliches Werk in Deutschland, Compassion, und wir möchten, dass er predigt und dass er Gottes Wort sagt. Das ist doch die Chance zum Gebet. Und dann haben einige, ich auch natürlich, gesagt, jawohl, Steve, wir beten heute für dich. Ich habe das heute Morgen, glaube ich, schon zweimal gemacht. Vielleicht wollen sie sich noch anschließen. Pakistan ist eine große Herausforderung, religiös allemal. Aber es ist doch die Chance des Gebets, dass wir hier im sicheren Deutschland beten können für die, auf die Bomben herabregnen, für die, die Kriege führen, für die, die unter Druck stehen, weil sie von anderen Religionen geächtet und verfolgt und leiden müssen. Das ist doch unsere Chance, dass wir beten können für andere, weltweit, heute Morgen. Dass wir mobilisieren können im Gebet, dass Gott wirkt. Noch bevor irgendein Mensch an irgendwas Digitales gedacht hat, hat Gott schon längst erfunden, dass man durch ein Gebet eine Verbindung und einen Einfluss nehmen kann auf andere Menschen, auf andere Länder, auf andere Völker. Wir können weltweit mit Pastoren, Missionaren, Gemeinden verbunden sein, können Gottes Handeln weltweit mit beeinflussen und uns dafür einsetzen. Eine großartige Chance. Wer kann das sonst in der Welt? Politiker, Heerführer, Generäle versuchen das mit Befehlen. Und dann müssen es manche tun, beschränkt mit den Möglichkeiten, die das jeweilige Land bietet und hat. Gott möchte, dass wir füreinander beten, für Menschen, die ihm dienen, irgendwo auf dieser Welt. Und wenn Gott ihnen so jemand aufs Herz gelegt hat, wenn sie einen Missionar kennen, wenn sie eine Gemeinde kennen in einem Land, wenn sie jetzt auch gerade in diesen Zeiten für das Volk Israel beten, wenn sie aber auch für die Soldaten beten, die kämpfen müssen, wo sie es vielleicht selber gar nicht wollen. Für die Menschen, die im Iran Bomben bekommen, aber Christen sind und sonst irgendwie ganz unbeteiligt sind. Dass wir dafür beten, dass Gott eingreift. Und auch diesem Töten und Morden ein Ende macht, der so viel Schaden anrichtet. Und damit zum Schluss. Über ihm beten. Das ist eine Formulierung, die gerade hier auch in Bezug auf den Kranken hier in unserem Text steht. Über einen Kranken beten, das meint doch Gottes Segen, Gottes Hilfe, Gottes Heilung und Kraft auf diesen Menschen herabbitten. Dieses gemeinsame Gebet für einen anderen, über einem anderen, hat eine besondere Verheißung. Hier wird sogar davon gesprochen, ihn mit Öl zu salben. Das hat eine doppelte Bedeutung. Öl war damals tatsächlich eine Arznei, ein Medikament zur Wundheilung und in verschiedenen Dingen wurde Öl eingesetzt. Das war damals üblich. Also es spricht schon mal dafür, dass die Bibel nichts gegen Medizin hat und Ärzte, sondern dass wir auch diese Möglichkeiten ausschöpfen können und wir froh sein dürfen, wenn Gott durch Ärzte, durch Mediziner, durch gute Pflege, durch Medikamente uns hilft. Öl ist aber auch in der Bibel das Symbol für den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird. Und der wirkt. Und der uns auch ein Ja finden lässt, wenn Gott einen anderen Weg geht. Ich habe mit diesem Beispiel heute begonnen von Christian Lehmann, dem Pfarrer, der vor 3-4 Wochen gestorben ist. Ich habe es aber auch schon anders erlebt. Und damit möchte ich heute gerne schließen und auch Ihnen Mut machen. Er war Prediger, etwas jünger als mein Vater. Ich kannte ihn lange, jahrelang. Er war unheilbar an Krebs erkrankt. Er lag in Stuttgart in einer Klinik. Und mit zwei Freunden, ich war damals vielleicht so 20, 25, wir haben ihn dort in diesem Krankenhaus besucht. Und er hat uns dort geschildert, ja, er hat nach Jakobus 5 einige Brüder gebeten, dass sie kommen und über ihm beten. Auch in dieser, ja, hoffnungslosen Situation. Und Gott hat dieses Wunder geschenkt, dass gegen alle Erwartungen der Ärzte er gesund wurde. Und über 20 Jahre er noch mal als Prediger Dienst tun konnte und noch mal wirken konnte. Und er hat mir dann mal gesagt, weißt du, was ich mache seitdem? Ich habe natürlich Gott gedankt und tut es und erzählt es anderen, was für ein Wunder das für mich ist. Aber jedes Jahr, an dem Tag, an dem ich aus diesem Krankenhaus entlassen wurde, schreibe ich dort an das Krankenhaus, an den Direktor, an den Chefarzt, der damals mich dort behandelt hat und das Pflegepersonal. Und ich danke ihnen und schreibe ihnen immer wieder, dass Gott dieses Wunder an ihm vollbracht hat, er gesund geworden ist. Und er wollte ihnen nur noch mal sagen, er lebt immer noch. Gott hat das erhört. Das ist wie so, ja, ein Dank, ein Lob, Gott zu ehren für das, was er getan hat. Dass Gott ihn geheilt hat. Und damit hat er Gott gelobt. Wir müssen nicht Mut und Kühnheit beweisen. Wir dürfen vertrauensvoll beten. Das Gebet ist die gewaltigste Macht, das größte Vorrecht für den Glaubenden. Jakobus hat diesen Brief sehr konkret, sehr praktisch formuliert. Wir haben einiges in den letzten Wochen drin entdeckt. Er ist für Christen geschrieben, für Gemeinden, denen es nicht immer gut ging, die Schweres erlebt haben, für die Krankheit auch Realität war. Es lohnt sich vielleicht heute, diesen Brief nochmal zu lesen. 5 Kapitel, circa 15 bis 20 Minuten. Sie können deinen Glauben nochmal so richtig ermutigen und voranbringen. Die Predigt und die Predigten haben immer so einen Abschnitt beläutet. Vielleicht möchten Sie heute nochmal diese 4-5 Seiten lesen und fragen Gott, was ist für mich jetzt wichtig? Dass Gott auch ihr Vertrauen neu stärkt, dass sie neu ihm glauben, dass er handelt, dass er gut ist, dass er uns liebend hört und dass es für ihn so schön ist, wenn wir uns bei ihm aussprechen, wenn wir mit ihm reden. Das Gute, das Schöne in Loben, im Danken, das Schwere ihm bringen, wo wir Angst und Sorge haben, Krankheit und Not, aber vor allem, dass wir immer wieder unser Vertrauen ihm aussprechen. Das wünsche ich Ihnen. Amen. Wir singen ein sehr schönes